Nun etwas zu dem Thema. Ich habe gerade erfahren, das Thema heißt Acht auf eure Frömmigkeit. Und ich wollte natürlich sagen, ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich zum Beispiel dem Jaro oder dem Rainer oder hier den Brüdern, dass ich euch da etwas Neues sagen kann oder dass ich euch nun lehren kann, was Frömmigkeit ist, was Frömmigkeit bedeutet. Ganz bestimmt nicht. Ich möchte mir nicht anmaßen, ich möchte nur sagen, ich möchte versuchen, mit euch einige Sachen vielleicht noch besser zu erarbeiten und unsere Erfahrung auszutauschen, inwieweit unsere Frömmigkeit in Gefahr sein kann und inwieweit wir also erstarken können, auch in der Frömmigkeit. Ihr wisst, nach dem wunderbaren Programm, oder besser gesagt nach der Einladung von Bruder Salomon, da heißt es also 20 Minuten Vortrag und anschließend Diskussion. Nicht? Das hat mich also sehr gefreut. So möchte ich sagen, meine kleine Betrachtung wird kurz sein und ich bitte euch dann nachher mit mir die einzelnen Punkte, ich halte mit mir, dass wir gemeinsam das besprechen. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, das setzt also voraus, dass wir erst sagen, was verstehen wir, oder besser, was versteht die Welt unter Frömmigkeit? Was sagt Gottes Wort über Frömmigkeit? Inwieweit ist die Frömmigkeit in Gefahr? Und was können wir tun, auf dass wir die Frömmigkeit erhalten können? Und das sind also in etwa die Themen, oder sagen wir die einzelnen Abschnitte. Und wir möchten dann bitten, dass wir einen Beitrag leisten dazu, inwieweit unsere Frömmigkeit in Gefahr ist und was wir tun können, damit unsere Frömmigkeit erhalten bleibt, erstarkt, vielleicht sogar wächst. Was versteht also die Welt unter Frömmigkeit? Hier muss ich sagen, der Rainer hat recht gehandelt, wie immer, dass er gesagt hat, Stuttgart soll darüber sprechen. In Stuttgart findet nämlich 1973, im Juni, findet das Turnerfest statt. Und da gibt es jetzt schon die Anschläge. Und die Anschläge haben ein großes Bild im Mittelpunkt. Und da sind 4 F zusammengefügt. 4 F zu einem Kreuz. Das ist nämlich der Wahlspruch der Turner. Der Wahlspruch der Turner, ich sage der Turner, nicht vom Bruder Turner. Wir haben nämlich eine Schwester, die sagte mal, sie hat den Bruder Turner getroffen. Nein, ich meine, der Wahlspruch der Turner ist also der, frisch, fromm, fröhlich und frei. Also auch die Turner, sogar die Turner, könnte man sagen, oder auch die Turner. Sie haben den Wahlspruch, dass man fromm sein soll. Was verstehen Sie also darunter, nicht? Ich meine, da müsste ich natürlich alle Turner fragen, was versteht ihr darunter? Aber man kann sich das natürlich klar machen. Ich glaube, fromm, wie die Turner das verstehen, heißt, dass man einen rechten Lebenswandel führt. Ich glaube, dass das ein Turner auch bejaht. Dass derjenige, der Sport treibt, auch einen rechten Lebenswandel führt. Wir kennen so allgemeine Sätze wie tue recht und scheue niemand und so in etwa. So glaube ich, dass also die Turner fromm so verstehen, dass man einen rechten Lebenswandel führt. Und was verstehen wir, bevor wir einige Schriftstellen da auch verlesen wollen? Was verstehen wir darunter? Das natürlich auch, nicht? Ich meine, wir wissen ja, dass Christsein bedeutet immer wieder ein Plus zu den anerkannten und guten Dingen in der Welt, nicht? Die Welt ist auch freundlich und die Welt ist auch höflich. Die Welt ist auch hilfsbereit, nicht? Es gibt nicht nur lauter andere. Sondern sie sind auch auf vielen Gebieten recht. Aber ein Christ natürlich, möchte ich sagen, das ist ein Plus. Wir haben noch etwas dazuzusetzen, hinzuzufügen. Und so, rechter Lebenswandel, das gehört also ganz bestimmt auch zum Frommsein. Aber noch etwas dazu. Nun möchten wir versuchen, uns an das heranzutasten. Und so habe ich jetzt hier einige Schriftstellen, die etwas besagen über Fromm. Und so im 1. Moses, im 4. Kapitel, Vers 7, da heißt es, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Wandle vor mir und sei fromm. Im Psalm 37 heißt es, bleibe fromm und halte dich recht. Dann heißt es weiter im Psalm 112, das Geschlecht der Frommen wird gesegnet sein. 125, Vers 4, Herr, tue wohl den guten und frommen Herzen. In Offenbarung im 22. Kapitel, Vers 11, da heißt es dann, wer fromm ist, der sei fernerhin fromm. Also diese Schriftstellen möchte ich sagen, wenn wir also nachschlagen unter Frömmigkeit und fromm, da haben wir diese Schriftstellen. Sie sind eigentlich, möchte ich sagen, nicht so ergiebig, um herauszufinden, was man nun unter Frömmigkeit versteht. Diese Schriftstellen, sie sagen im Allgemeinen, möchte ich sagen, dass der Fromme Gott wohlgefällig ist. Aber es wird uns noch nicht so ganz genau gesagt, was man unter fromm versteht. Und so möchte ich sagen, wenn wir uns da herantasten, zum Beispiel in Offenbarung im 22. Kapitel, da heißt es, aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm, und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Nicht? Ich meine, hier sieht man schon, dass man also fromm nicht gleichsetzen kann mit heilig. Nicht? Es ist heilig, Gott geweiht, aber fromm, das muss auch mit gewissen Übungen zusammenhängen oder sagen wir mit gewissen äußeren Erscheinungsformen. Es muss damit zusammenhängen, nicht? Und so würde ich sagen, können wir vielleicht am besten sehen, einen Mann, von dem man bestimmt sagen kann, dass er ein frommer Mann war. Und ich glaube, dass man dann einfach sagen kann, das versteht die Bibel unter fromm. Wir finden diese Persönlichkeit im 2. König, im 18. Kapitel, und es ist der König Hiskia. Hiskia war 25 Jahre alt, da er König war, und regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und so weiter. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das möchte ich also sagen, das gehört also bestimmt dazu, dass man das tut, was dem Herrn wohlgefällt. Es wird uns dann erwähnt im Einzelnen. Und dann heißt es, Vers 5, er vertraute dem Herrn. Also er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Er vertraute dem Herrn. Und Vers 6 heißt es, er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Moses geboten hatte. Er hing ihm an. Ich möchte, der Jerry hat so ein feines Bild erwähnt von dem Kind und hat das verglichen. Ich möchte da also auch sagen, dass man hier vielleicht auch einen kleinen Versuch machen kann, hier auch zu erwähnen, was kann wohl heißen, er hing ihm an. Wie erwähnt, die Geschwister Winkler waren also 10 Tage bei uns und sie haben auch einen kleinen Sohn. Und der kleine Sohn ist, glaube ich, kaum 2 Jahre. Der lässt also den Vater, den lässt er also nicht aus dem Auge. Beziehungsweise, weil er so klein ist, die Hose, nicht? Also er guckt immer, wo so eine graue Hose geht und schon ist er dran und geht immer mit. Und so ist also Folgendes passiert. Ich bin zufällig auch vorbeigegangen und er sah die Hose und schon war er wieder dran und ist mir genau nachgefolgt, nicht für ungefähr 5 Minuten. Ich dachte, der ist so anhänglich, ich konnte das gar nicht verstehen. Und plötzlich guckt er. Und als er gesehen hat, wer über der Hose ist, nicht, dann ist er gleich abgehauen. Und so möchte ich sagen, nicht, ich meine, anhangen, diese kindliche Anhänglichkeit eines Kleinkindes, die könnte man vielleicht so als Bild bringen. Ich meine, so ein Verhältnis sollte man haben zu Gott, wenn man hier auch sagen kann, dass man Gott anhängt. Und dass sich das natürlich, möchte ich sagen, auf höherer Ebene bewegen muss, auf geistlichen Gebieten, ist natürlich sehr klar. Aber ich denke doch, dass diese Stelle uns zeigt, Er hing dem Herrn an, er vertraute dem Herrn, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, er wich nicht ab und hielt seine Gebote. Also das muss man bestimmt auch noch erwähnen zu der Frömmigkeit. Und wir müssen hier auch noch eine Schriftstelle dann nehmen über die Warnung vor falscher Frömmigkeit. Nicht, wir haben im Deutschen, ich weiß da nicht, ob es im Englischen genauso eine Bezeichnung gibt, aber wir haben ja im Deutschen Frömmelei, nicht? Also Frömmigkeit ist gut und Frömmelei ist von übel, nicht? Genauso wie man sagen kann, dass Astronomie eine gediegene Wissenschaft ist und dass Astrologie ein Schwindel ist, nicht? Aber es ist, klingt ähnlich. Und so möchte ich sagen, wir müssen dann natürlich auch noch dieses Bild abzurunden, sprechen von der Frömmelei, das heißt von der falschen Frömmigkeit, wie es nicht sein soll. Aber sagen wir zuerst einmal, was können wir dann sagen über Frömmigkeit mit eigenen Worten? Und so möchte ich sagen, fromm bedeutet dann Leben aus Gott. Fromm ist, wenn jemand Gott ehrt in rechter Ehrfurcht. Fromm ist, wie erwähnt, wenn man Gott vertraut, wenn man sich Gott verantwortlich fühlt, wenn man sagt, es ist einfach eine Notwendigkeit, dass ich beten muss, oder nicht sagt, wenn man das fühlt, nicht? Ich meine, es ist einfach notwendig zu essen und zu trinken, sonst sterbe ich. Und es ist einfach notwendig, zu Gott zu beten, sein Wort zu lesen, sonst sterbe ich geistlich. Und wenn man Gutes tut, das gehört unbedingt dazu, zu fromm sein, dass man Gutes tut, und zwar aus echtem Drang. Ich möchte sagen, aus dem Drange des Herzens. Das sind vielleicht Versuche, das hier zu erwähnen, was man zusammenfassen könnte mit Worten aus unserer Zeit gewissermaßen. Aber die Stelle müssen wir jetzt unbedingt bringen, die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium über die falsche Frömmigkeit oder, wie wir in unserer Sprache sagen, über Frömmelei. Im 6. Kapitel Matthäus-Evangelium, da heißt es, habt Acht auf eure Almosen, dass ihr die nicht gebet vor den Leuten, dass ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir Posaunen, wie die Heuchler tun in den Schulen und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf dass dein Almosen verborgen sei. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Es wird also gesprochen hier über das Geben. Also zur Frömmigkeit gehört auch das Geben. Und Frömmelei bedeutet also, wenn ich etwas gebe, damit es die anderen sehen. Und Frömmigkeit ist dann, wenn ich etwas gebe, weil ich es einfach tun muss, weil ich einfach dem anderen helfen will. Hier heißt es dann weiter, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und beten in den Schulen und an den Ecken und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn aber du betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Und so weiter. In diesem Abschnitt kommt noch etwas vor. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer sehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, auf dass sie vor den Leuten scheinen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber fastet und so weiter. Also, es wird hier erwähnt, im Zusammenhang mit Frömmigkeit wird erwähnt, Almosen geben, es wird erwähnt beten und es wird das Fasten erwähnt. Natürlich wissen wir, dass wir nicht wörtlich an diesen Dingen hängen müssen. Wir kennen doch genau die Stelle der Fußwaschung und jeder begreift, dass es bei der Fußwaschung darum geht, dass wir demütig sind und dass wir bereit sind, auch das zu tun, was uns schwerfällt. Und es ist ein Zeichen unserer Demut, gleichzeitig auch ein Zeichen unserer Liebe. Es geht also nicht so sehr um die Fußwaschung als solches. Und so möchte ich sagen, wenn es heißt über Fasten, so geht es nicht über das Fasten, sondern das Fasten, möchte ich sagen, das fällt den Menschen im Allgemeinen schwer. Wenn jemand fastet, muss er etwas tun, was ihm schwerfällt. Wenn er etwas tut, was ihm schwerfällt, sprechen wir von Opfer. Und so möchte ich also sagen, man muss etwas tun, was einem schwerfällt, man muss ein Opfer bringen. Man muss geben, es geht nicht um Almos, man muss allgemein geben. Und man muss beten. So gehört meines Erachtens nach dann zur Frömmigkeit, unter anderem, um das Bild abzurunden, geben, beten und ein Opfer bringen. Und da möchte ich sagen, da haben wir die Gefahr, wie man die Frömmigkeit verlieren kann. Wenn das Thema also lautet, hab Acht auf eure Frömmigkeit, dann ist darin enthalten, sonst werdet ihr sie verlieren. Und wie kann man die Frömmigkeit verlieren? Wir gehen zu diesen Abschnitten zurück. Die Frömmigkeit oder sagen wir diese einzelnen Übungen der Frömmigkeit, zum Beispiel das Geben, das ist keine Frage. Wenn ich also gebe, damit die Menschen sehen, was ich gebe, das ist eine falsche Anwendung. Ich möchte sagen, hier noch einen Schritt weiter. Manche Menschen vielleicht, die mögen es nicht so tun, dass sie geben und die anderen sehen es und die anderen beklatschen sie, sondern vielleicht geben manchmal die Menschen oder wir auch etwas, damit wir uns besser fühlen, nicht? Gewissermaßen, wir beklatschen uns selbst, nicht? Wir geben und sagen, so schlecht sind wir eigentlich nicht. Und das wäre falsch, nicht? Das ist bestimmt falsch. Und so möchte ich sagen, die Frömmigkeit ist in Gefahr, wenn die Übungen falsch ausgelegt und angewandt werden. Wenn ich also gebe, damit die anderen es sehen, wenn ich also gebe, damit ich ein schönes Gefühl habe, das ist falsch. Dann bin ich in Gefahr, die Frömmigkeit zu verlieren auf diesem Gebiet. Dasselbe ist natürlich bei Gebet. Wenn ich öffentlich bete, in der Weise, dass die anderen sehen, wie fromm ich bin oder sein möchte, dann sehen wir, ist der Lohn dahin, denn der Applaus der Menschen, den wir sehen, den haben wir ja schon. Gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass sicher es nicht nur darum geht, dass wir in Gefahr sind, unsere Frömmigkeit zu verlieren bezüglich des Gebets, wenn die anderen es sehen, wie fromm wir sind, sondern auch, möchte ich sagen, wenn wir das Gebet vernachlässigen, wenn wir, ich möchte sagen, Spargebete einführen, nicht? Ich meine, wenn es immer kürzer wird, nicht? Herr, hilf! Zum Schluss, Herr! Und zum Schluss, wir schauen nur nach oben, nicht? Ich meine, das, so weit könnte es kommen, nicht? Und jemand denkt, ich bete immer noch. Also möchte ich sagen, das Gebet muss also wirklich von Herzen sein und es muss uns ein Anliegen sein. Ich meine, wir alle haben einen Vater gehabt und wir haben unseren Vater geliebt und es war für uns eine große Freude, wenn wir mit dem Vater sprechen konnten. Und wir haben ihm alles gesagt, was wir auf dem Herzen haben. Und das gehört eben auch zu der Frömmigkeit. Dass ich also nicht bloß bete, weil es mir ein Verlangen ist, sondern dass ich auch bete und alles sage, was ich auf dem Herzen habe. Bezüglich Fasten möchte ich also sagen, wir gehen weg vom Fasten als solches, sondern wir sagen, Fasten bedeutet, ich muss ein Opfer bringen, nicht? Und da ist ja ganz klar, wenn ich also nur noch das tue, was mir wohlgefällt, was mir gut tut, nicht? Dann bringe ich kein Opfer mehr und auf diesem Gebiet bin ich dann also auch in Gefahr, meine Frömmigkeit zu verlieren. Frömmigkeit ist also, möchte ich sagen, ein komplexer Begriff. Es ist nicht so leicht, das genau zu sagen. Es gehört sehr vieles zur Frömmigkeit. Und ich möchte sagen, gerade diese Stelle zeigt uns, bestimmt gehört auch zur Frömmigkeit die rechte Einstellung zum Gebet, bestimmt gehört dazu die rechte Einstellung zum Geben, bestimmt gehört dazu, dass ich auch bereit bin, ein Opfer zu bringen. Nun, hab Acht auf die Frömmigkeit, bedeutet dann, ich muss auf jedem Gebiet wachsen. Ich muss auf jedem Gebiet erstarken. Und was heißt das bezüglich des Gebens? Nun möchte ich sagen, bezüglich, dass die anderen es nicht sehen, da haben wir ja das Schriftwort. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. In dieser Weise haben wir eine Richtlinie. Und bezüglich Wachsen im Geben, da ist also ganz klar, man muss einfach mehr geben, nicht? So wachse ich im Geben. Das ist also die beste Möglichkeit, wie man wächst im Geben, dass man wirklich auch mehr gibt. Ich weiß nicht, ob es hier war, ob wir es in der Bibelschule in Frankfurt gehabt haben, aber das war auch ein ganz netter Satz. Es hat einmal ein Bruder gesagt, der hat gesagt, heute wollen wir eine stille Kollekte haben. Und alle haben geguckt, ich glaube es war in Frankfurt oder sowas, ne? Der Bruder Kiesling, ne? Und der meinte Scheine, nicht? Und so, also um solche stille Kollekte, nicht? Und ich meine, das geht ein bisschen zu sehr in die Einzelheit, nicht? Das gebe ich zu. Aber es ist etwas Wahres dran. Ich meine, ich kann im Geben nur wachsen, indem ich mehr gebe. Und indem ich so gebe, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut, mit anderen Worten, dass ich also nicht da irgendwie das benutze, um besonders recht zu erscheinen. Nun, wie kann ich wachsen? Im Gebet, ich meine, da gibt es nicht eine Gebrauchsanweisung. Nicht? Beim Geben ist es leichter. Ich muss einfach mehr geben. Da wachse ich im Geben. Im Gebet, das ist nun, möchte ich sagen, man könnte es so machen, dass man sagt, ich bete regelmäßig, das bestimmt. Und meine Gebete sollen länger und umfangreicher sein, das kann man alles sagen. Aber sicher ist das Wichtigste, dass die Gebete tiefer und ernstlicher sind. Nicht? Und das ist also, da gibt es keine Gebrauchsanweisung. Nicht? Ich meine, das ist eine Frage der Insgesamteinstellung. Wenn ich die rechte Einstellung habe zu Christus und zu Gott, dann werden einfach meine Gebete innerlicher und besser, geistlicher einfach. Und auf diesem Gebiet müssen wir auch wachsen natürlich. Und dann bezüglich des Opfers, das heißt, ich muss also das tun, was mir schwerfällt. Ich muss das tun, was mir schwerfällt. Und es muss helfen, ich meine nicht bloß das, was mir schwerfällt, ich meine, mir wird sehr schwer fallen, auf den Berg zu steigen, nicht? Aber das hilft ja niemand, nicht? Das ist ja kein Opfer. Nicht? Und so möchte ich sagen, ein Opfer bedeutet das tun, was mir schwerfällt und was den anderen hilft. Nicht? Und ich möchte sagen, wir haben ja vorher gesagt, man kann auch, nicht? Das muss man auch sagen, man kann auch ein bisschen was von der Welt lernen. Wie gesagt, die Menschen sind in der Welt, ich kenne jedenfalls sehr viele, die sind sehr freundlich. Nicht? Und Christsein heißt eben, noch mehr freundlicher zu sein. Und so möchte ich sagen, kenne ich den Wahlspruch der Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat. Nicht? Und ich meine, ganz so schlecht ist das nicht, der Gedanke im Allgemeinen. Nicht? Dass ich also mal versuchen möchte, jeden Tag ein Opfer zu bringen. Ich muss also ganz offen sagen, da haben wir viele Gelegenheiten, nicht? Im Leben immer wieder ein Opfer zu bringen. Etwas, was uns vielleicht schwerfällt oder ein bisschen schwerfällt, aber wir tun es gern, weil es dem anderen auch hilft. Ne? Ich meine, ich möchte da keine Einzelheiten sagen, aber wie gesagt, wir alle haben eine Möglichkeit, immer wieder Gutes zu tun und Gutes auch in der Weise, ein persönliches Opfer zu bringen. Nun möchte ich aber noch einen Abschnitt sagen, und das ist so, vielleicht, nicht? Vielleicht hat der eine oder der andere noch einen besonderen Vorschlag, wie man in der Frömmigkeit wachsen kann. Ich möchte also sagen, ganz bestimmt hat der eine oder andere noch einen besonderen Beitrag, er kann vielleicht sagen, auf diesem Gebiet habe ich es versucht und das hat mir eigentlich geholfen. Ich möchte also sagen, persönlich, das also, ihr könnt also lachen, wahrscheinlich werdet ihr lachen, aber mir hilft das. Ich gehe also gern auf den Friedhof. Das hilft mir, ganz bestimmt. Ich meine, es hilft mir tatsächlich. Ich habe nicht gesagt, ich lasse mich gern auf den Friedhof tragen. Ne? Ich meine, ich gehe gern. Ne? Ich gehe gern auf den Friedhof. Ne? Ich weiß, ich komme auch wieder raus. Ne? Aber ich möchte sagen, das ist so der einzige Ort, wo es tatsächlich in der Großstadt noch still ist. Nicht? Und außerdem möchte ich sagen, man hat so manchmal so kleine Sorgen, so kleine Unannehmlichkeiten und man nimmt das alles so tragisch, man nimmt das alles so ernst, nicht? Aber wenn ich da am Friedhof da lang gehe und ich sehe die Grabsteine, ich denke, doch, der ist ja noch jünger und schon tot, nicht? Und ich meine, das irgendwie zeigt mir, wie kurz unser Leben ist und wie lächerlich es ist, sich mit gewissen Kleinigkeiten zu sehr zu belasten. Also ich möchte sagen, das ist natürlich kein Rezept, nicht? Es kann sein, dass jetzt, ich sage euch das, angenommen, jemand geht zweimal am Friedhof und sagt, es ist alles beim selben. Nicht? Das kann schon sein, aber bei mir ist es jedenfalls so, wenn ich, möchte ich sagen, ab und zu auf den Friedhof gehe, dann bekomme ich mehr das rechte Maß über die Dinge in dieser Welt und ich weiß genau, nur eine Zeit und dann werden wir einfach auch diese Welt verlassen müssen. Und so darf ich also euch bitten, nun beizutragen zu diesem Thema, habt Acht auf die Frömmigkeit. Ich möchte sagen, was die Welt versteht unter fromm, das haben wir genug gesagt, nicht? Wir kennen auch die verschiedenen Bibelstellen und ich möchte also sagen, vielleicht konzentrieren wir uns auf diese zwei Abschnitte. Wie ist unsere Frömmigkeit in Gefahr und wie können wir in der Frömmigkeit erstarken, nicht? Das wären, glaube ich, wertvolle Beiträge. Und so bitten wir die verschiedenen Brüder dann durch Handzeichen uns zu sagen, dass sie da hier uns helfen wollen.
Preis sei den Namen Jesu Christus, Glanz aus aller Welt. Weil er Menschheit Retter ist, krönt ihn als Herr der Welt. Weil der Menschheit Retter ist, krönt ihn als Herr der Welt. O rühmt ihn alle, stimmt ihr Erlöser alle ein, krönt ihn als Herr der Welt. Stimmt ihr Erlöser alle ein, krönt ihn als Herr der Welt.
Lassen, dass sie dann teilhaben können.
Manche, meines Erachtens, Gutscheine nur für Verwandte eingeschickt, wo es heißt, na, der soll den Zusammenhang leben.
Und das ist der Grund, aber der Grund für die Zahl Gutscheine ist rein technisch, weil es einfach schon schwer gewesen wäre.
Bequemer, ja.
Ich meine, das überhaupt irgendwie hineinzubringen. Und es muss gefaltet werden, um das hineinzuhelfen.
Es wäre möglich, den Gemeinden und Sagen hier, so wir übernehmen die Verantwortlichkeit hier. Dieses Bundesland, aber nur zu einer gewissen Grenze, sagen wir, und zu. Und man könnte fast das begrüßen, dadurch, dass man die Gutscheine auslegt. Das sagt fast. Weil vor wenigen Tagen haben wir von einer Gemeinde in Deutschland eine Liste mit mehr als 40 Namen draufgeschrieben. Wir begrüßen das, wir sind brief damit. Nun wollen wir, dass wir diese Kontakte, die ich annehme, in eine Campaign gemacht haben, das von mir mitzuschicken. Nun fein, gut, wir tun das, wir tun es gerne, die sind wahrscheinlich gute Kontakte, aber die sind nicht von der Gutschein, eingekommen. Und ich glaube, in der Vergangenheit ist das mehrmals passiert. Und es ist nicht nur unsere Großzügigkeit, die vielleicht unbedacht war, die daran schuld ist, sondern verschiedene Dinge, worüber wir gar keine Kontrolle haben, solange wir die Zeitschrift schenken. Und eine andere Möglichkeit, die uns nicht gebracht.
Wie gesagt, das war ursprünglich gedacht für Österreich, nicht? Wir sind bereit, die Zeitschrift zu verschenken. Das heißt nicht, es verschenkt, es kostet uns das Geld. Aber von den Lesern erwarten wir nichts. Und dann ist es allmählich nach Deutschland gewandert. Und das war eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen. Und da war der Rainer noch in Frankfurt und die Gemeinde dort hat gesagt, wenn ihr die Druckkosten zahlt, dann zahlen wir das Porto für alle in Deutschland.
Da waren es 90 in ganz Deutschland.
Wie ich das gesagt habe. Dann haben sie mit der Zeit auch aussteigen müssen, weil es ihnen über den Kopf
geworden ist. Waren dann 900 nach einem Jahr.
Also man sollte unterstreichen, dass wenn Geschwister evangelisieren wollen mit einem bestimmten Mittel, wie zum Beispiel ein Fundament, dann kostet das eben etwas. Genauso wie in der Mission oder irgendetwas anderes. Und man muss da auch vorher die Kosten überschlagen. Sonst kann es geschehen, dass man ein Versprechen macht und das wächst dann über den Kopf, wie du da eben sagtest. Und ich glaube, es ist dann niemandem gedient, vor allen Dingen euch nicht, wenn also Versprechungen leichtfertig gemacht werden, ohne dass die dann auch wirklich erfüllt werden.
Ja, wir haben ja auch vor einem Jahr schon gesagt und das auch seither gemacht, wenn eine Gemeinde eine große Aussendungsaktion macht, dann bezahlt sie nicht nur diese Hälfte, die sie aussendet, sondern sie muss sich auch verpflichten, die Folgekosten zu tragen. Denn die tun das mit der Erwartung, dass viele Leute es bestellen. Und wir freuen uns auch, wenn das geschieht, aber wer bezahlt dann diese Hälfte und die Portokosten? Und das ist seither geschehen. Also die Gemeinden, die seither Aussendungen hatten, haben das auch übernommen. Das geschieht also vor allen Dingen in Bremen und in der Gegend von Hahn. Dort hat die amerikanische Gemeinde eine große Aussendung gemacht im Mosel- und Eifelgebiet. Und die tragen auch die laufenden Kosten, die dorthin gehen. Aber ich glaube, wir haben das genug besprochen. Alle begreifen das Problem. Wir wollen niemand etwas aufnötigen, niemand zwingen. Aber wir möchten euch eben das mitgeteilt haben und euch bitten, dass ihr das überlegt, mit euren Brüdern daheim besprecht und uns bis Mitte Oktober etwas wissen lasst, ob und was ihr tun wollt.